Frau Betzner für die freundliche Einführung und für die Einladung hier in diesen illustren Kreis der Schönstadt Bundesfrauen. Das ist die ich jetzt außer von persönlichen Begegnungen mit Alicia Koska beispielsweise relativ wenig kenne. Deswegen freut es mich, heute Abend Ihre Gemeinschaft kennenzulernen. Ich hoffe, die Technik hält einigermaßen, aber wenn Sie mich nicht mehr hören können oder verstehen können, dann müssen Sie irgendwelche Zeichen geben, damit ich merke, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Zu meiner Person, Sie haben das angesprochen, synodaler Weg. Ich bin seit 6 Jahren der Vertreter Schönstatts im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und bin vom Präsidium des Zentralkomitees vor vier Jahren gefragt worden, ob ich in die Vorbereitung dieses Forums priesterliche Existenz gehe. Und ich dachte, die fragen mich, weil ich schon seit 25 Jahren in der Priesterausbildung tätig bin. Aber da sagte mir der Generalsekretär, nein, nein, nicht wegen Ihrer Kompetenz, das wissen wir gar nicht, sondern einfach nach Proporz. Es muss da noch jemand von den geistlichen Gemeinschaften rein. Nun gut, und auf diese Weise bin ich also dazu gekommen, zu meinem eigenen Erstaunen in diesem Forum. Und wenn ich ganz kurz nur etwas aus dem Nähkästchen plaudern darf, es wird in der Landschaft des deutschen Laienkatholizismus sehr wohl wahrgenommen, was im Moment in Schönstatt passiert, dass der Gründer im Feuer steht, dass es den Verdacht des Missbrauchs gibt. Das wird sehr deutlich wahrgenommen und man ist sehr aufmerksam, wie von Seiten Schönstatts reagiert wird. Ob sich Schönstatt auf die Seite der möglichen Betroffenen stellt, was erwartet wird, oder ob Schönstatt sagt, nein, nein, wir halten zum Gründer, oder ob es eine andere Position gibt. Also von daher, das findet wirklich große Beachtung und deswegen freue ich mich, dass wir mit dem heutigen Abend und mit dem in der nächsten Woche vielleicht ein paar Grundlagen legen können, die es uns leichter machen, qualifiziert Stellung zu nehmen zu dem, was gerade mit unserem Vater und Gründer passiert, welche Vorwürfe kommen, inwieweit die berechtigt oder unberechtigt sind, was die ganze Hintergrundmusik ist. Und damit bin ich eigentlich schon mitten im Thema. Eine kurze Frage an die Technik. Habe ich die Privilegien, meinen Bildschirm freizugeben? Dann versuche ich das mal. Ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet. Oh, nee, er sagt mir, der Host hat die Freigabe des Teilnehmers. Ah, jetzt. Okay. Aber, nee, jetzt sehe ich Ihren Bildschirm. Kann ich meinen freigeben? Nee. Der Host hat mir diese Privilegien nicht erteilt. Nee? Ja, jetzt sehen wir alle Ihren Bildschirm, Frau Krugmann. Wir können das so machen. Ich schicke Ihnen meine... Oder? Ich kann Ihnen auch meine PowerPoint schicken. Sie müssten dann immer weiter drücken, wenn ich weiter sage. Oder? Ah, halt, Moment, jetzt. Hier. Ja, jetzt scheint es zu gehen. Jetzt müssten Sie meinen Bildschirm sehen. Okay. Sehen Sie jetzt eine PowerPoint von mir? Können Sie mal nicken oder mit dem Kopf schütteln?
Also wir sehen jedenfalls Auflistung von Ihren Dateien. Also die PowerPoint können wir noch nicht erkennen. Das müssen Sie, glaube ich, öffnen.
Nee, bei mir sehe ich meine PowerPoint.
Sie müssen das rausgehen, öffnen, bevor Sie hineinkommen.
Ja.
Ach so,
Ja, gehen Sie mal ganz raus
okay.
und dann
Also,
öffnen Sie.
Moment, Freigabe stoppen. Okay, dann muss ich die PowerPoint erst schließen
Ja, schließen
und
da
dann.
eben. Dann jetzt öffnen, ohne zu teilen zuerst mal.
Okay, alles klar. So, okay. Also, dup, dup, dup. So, jetzt habe ich neu gestartet. Jetzt versuche ich den Bildschirm nochmal. Und, aha, ja. Wie sieht es jetzt aus? Ist da
Um,
jetzt was
ja.
Blaues, wo Longa draufsteht?
Ja,
Ja,
ja.
wunderbar. Dann, sehr gut. Okay. Also. Das ist übrigens das Original, was Sie da sehen. Ja? Das ist das Original, was Pater Kentenich, also die erste Lieferung, die Pater Kentenich am 31. Mai in Bella Vista diktiert hat. Das abgeschriebene dann. Und Trier die Freigabe dieses Dokuments zu bekommen, aber dazu. Ich möchte ein bisschen über die Bedeutung und über Vorgeschichte und Geschichte der Epistola per Longa erzählen. Ich hatte Frau Betzner gefragt, was interessiert Sie denn jetzt eigentlich so konkret? Und Frau Betzner meinte, ich solle ruhig noch mal den historischen Zusammenhang aufdröseln. Und deswegen mache ich das. Wenn Sie den Eindruck haben, das wissen Sie schon alle, dann müssen Sie irgendwie Handzeichen geben und dann kann ich den Teil auch überspringen. Pater Kentenich schreibt am 8. März an Weihbischof Stein: Es gibt so viele Dinge, die vollständig irrig ausgedeutet werden, weil die historischen Belange nicht bekannt sind. Das habe ich als Überschrift genommen über diesen historischen Teil. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir wissen, wie die Epistola entstanden ist, in welchem historischen Kontext, wo ja strategische Entscheidungen gefallen sind, wo es Kämpfe zwischen unterschiedlichen Denkrichtungen gegeben hat, weil wir dieses schwere und sperrige Dokument nur dann gut verstehen, wenn wir es ein bisschen in Hintergrund können. Ich möchte für diese historische Einordnung zwei Linien unterscheiden. Eine kirchenpolitische Linie von der Deutschen Bischofskonferenz zum Ordinariat in Trier auf der einen Seite und eine mehr persönliche Linie, die vor allem mit Weihbischof Stein und seinem persönlichen Verhältnis zu Pater Kentenich und Schönstatt zu tun hat. Beides verknüpft sich in einer, naja, letztendlich nicht sehr glücklichen Art, die kirchenpolitische Linie und die persönliche Linie. Ich fange mal mit der kirchenpolitischen Linie an. Schönstatt ist seit 1934, 35 der kirchlichen Obrigkeit, den Bischöfen aufgefallen und es hat Fragen hervorgerufen, ob das denn alles so katholisch sei. Bereits 1934 gibt es Anschuldigungen, die dann auch in der Bischofskonferenz diskutiert werden, nämlich die sogenannten Sonderideen, also Gnadenkapital oder gegenseitiger Vertrag, Liebes als gegenseitiger Vertrag. Das finden die Bischöfe ungewöhnlich von der Sprechweise, aber auch ungewöhnlich von der Theologie, die dahinter steht. Es gibt Bischöfe, die sagen, das ist eigentlich gar nicht mehr katholisch. Das ist 34, 35, kocht das hoch. Pater Kentenich schreibt dann darauf ja seine Antwort zu den sogenannten Sonderideen. Das ist herausgegeben von Pater Boll unter dem Titel Texte zum Verständnis Schönstatts. Und dann verschwindet das ein bisschen, weil natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus mit dem Kirchenkampf irgendwie die Aufmerksamkeit auf anderes gelegt wird. Aber mitten im Zweiten Weltkrieg erhebt der Erzbischof von Freiburg, Konrad Gröber, 4 große Anklagen gegen Schönstatt. Schönstatt würde innerhalb der Kirche sowas wie einen Staat im Staate bilden, also eine Sondergemeinschaft, die in sich abgeschlossen ist und die Tendenz hat, sich der bischöflichen Obrigkeit zu entziehen. Das ist der erste Vorwurf. Schönstatt würde eine eigene Dogmatik, also eine Art eigene Theologie entwickeln, die nicht mit der katholischen Theologie in Einklang steht. Drittens, Schönstatt hätte eine eigene Aszetik, also eine Art und Weise, wie die Mitglieder und Anhänger dieser Bewegung Selbsterziehung betreiben. Und schließlich, Schönstatt hat eine eigene Sprache. Man muss sich das vorstellen, 1943, das ist mitten im Zweiten Weltkrieg und das ist schon nach Stalingrad, also das heißt, das Kriegsblatt hat sich auch schon gewendet. Viele Leute in Deutschland haben wirklich ganz andere Sorgen als die Sorge, dass Schönstatt eine eigene Sprache hat oder eine eigene Ästhetik. Ja? Aber Konrad Gröber ist da sehr harsch in seinem Urteil. Übrigens, genau dieser Erzbischof von Freiburg ist Fördermitglied der SS gewesen. Ja, das nur, damit man ein bisschen weiß, was, also auch aus welchen Hintergründen vielleicht Konrad Gröber spricht. Und das führte dazu, dass plötzlich auch in der Bischofskonferenz Schönstatt wieder ein Thema war, aber ein negatives Thema. Pater Kentenich ist 1943 im Konzentrationslager, aber verrückterweise in dieser Hölle von Dachau schreibt er 2 ausführliche Antwortstudien auf die Vorwürfe von Erzbischof Gröber, nämlich Schönstatt und Fatima und Schönstatt als Gnadenort. Auch das muss man sich vorstellen, unter welchen Umständen diese beiden Studien entstanden sind. Aber offensichtlich war es dem Gründer so wichtig, auf die Vorwürfe des Freiburger Erzbischofs einzugehen, dass er in dieser Hölle von Dachau, wo er jeden Tag mit dem Tod bedroht war, tatsächlich sich hinsetzt und über Schönstatt und Fatima und Schönstatt als Gnadenort schreibt. So beginnt eine Dynamik, eine kirchenpolitische Dynamik, wo Schönstatt als gefährlich, und zwar als zunehmend gefährlich, von den deutschen Bischöfen angesehen wird. Jetzt springe ich in die andere Linie, die eher persönliche Linie, die was mit Weihbischof Stein zu tun hat, der ja dann die Visitation durchgeführt hat. Weihbischof Stein ist im August 1946 zum ersten Mal in Schönstatt anlässlich einer Priesterweihe und hat sich da wohl intensiv umgesehen, insbesondere oben an der Hochschule, hat Kontakt mit Pater Kentenich aufgenommen und es entwickelte sich ein ja fast freundschaftlich zu nennendes Verhältnis zwischen diesem damals noch ganz jungen Weihbischof und Pater Kentenich. Und Pater Kentenich dachte oder hatte so nach und nach die Vision, vielleicht ist Weihbischof Stein derjenige, der unsere Schönstatt-Ideen innerhalb der Bischofskonferenz versteht und verteidigen kann. Es kommt sogar so weit, dass im September dieses selben Jahres, 1946, der Weihbischof mit Pater Kentenich zusammen eine Fahrt ins Allgäu unternimmt und einige Wochen Urlaub bei den Marienschwestern macht. Er bedankt sich in einem ausführlichen Brief bei Pater Kentenich, wie schön das gewesen ist, wie wohltuend der Kontakt mit ihm gewesen sei, wie wunderbar die Marienschwestern ihn umsorgt hätten. Und man denkt, oh, da ist aber wirklich eine persönliche Freundschaft am Entstehen, die irgendwie sehr vielversprechend ist. Das führt dann in der Tat dazu, dass im nächsten Jahr, 1947, Bischof Stein für die Weihbischof Stein für die Bischofskonferenz eine positive Stellungnahme zum Thema Schönstatt abgibt. Das ist eine Art Gutachten und das soll die Gemüter der Bischofskonferenz ein bisschen beruhigen. Das gelingt nur halb, denn die Bischöfe wollen den Fall Schönstatt genauer untersuchen und der Weihbischof Stein schlägt vor, dann gründen wir eben eine Studienkommission, an der die Bischöfe von Trier, Fulda, Speyer, Münster und Würzburg beteiligt sind. Das stößt bei Pater Kentenich auf fruchtbaren Boden. Pater Kentenich möchte Schönstatt und die kirchliche Hierarchie zusammenbringen. Deswegen hatte er unter anderem auch nach seiner Rückkehr aus Dachau Himmelwärts veröffentlicht, was aber nicht gut ankam in weiten Kreisen des Episkopats. Und Pater Kentenich sieht diese Studienkommission tatsächlich als eine Chance. Wenn die Bischöfe sich selber mit Schönstatt beschäftigen, dann ist der Weg in die institutionelle Kirche gebahnt. Jetzt springe ich wieder auf die kirchenpolitische Linie in das Jahr 48. Am 20. Mai 1948 kommt es zur bischöflichen Errichtung der Gemeinschaft der Marienschwestern als Säkularinstitut. Durch die päpstliche Konstitution Provida Mater Ecclesia war es möglich, diese neue Rechtsform der Säkularinstitute in der Kirche einzuführen. Und Pater Kentenich hatte einen Antrag beim Bischof von Trier gestellt. Und in der Tat, der Bischof zeigte sich aufgeschlossen und errichtete am 20. Mai die Marienschwestern als Säkularinstitut bischöflichen Rechts. Im August kochen wieder die Vorwürfe in der Bischofskonferenz hoch und man drängt darauf, diese Studienkommission soll endlich ihre Arbeit aufnehmen. Und am 18. Oktober desselben Jahres passiert etwas, was Trier zutiefst verärgert. Nämlich die Marienschwestern werden päpstlichen Rechts. Der Heilige Stuhl erkennt die Marienschwestern als Säkularinstitut an in dem berüchtigten Prodecretum Laudis. Fallen die Marienschwestern als Säkularinstitut aus der Trierer Oberaufsicht raus und unterstehen direkt dem Heiligen Stuhl. Und das ärgert Trier massiv. Also es gibt eine wirklich, man kann das in den Akten lesen, die Verstimmung beim Erzbischof Bornewasser ist sehr, sehr groß und das ganze Ordinariat kocht so richtig. Ist das einer der Wendepunkte, die historisch sehr viel Missstimmung erzeugen. Das führt nämlich dazu, dass der Bischof von Trier, der Erzbischof Bornewasser, also Bornewasser ist persönlicher Erzbischof und Bischof von Trier, Ortsbischof von Trier und damit für Schönstatt zuständig, der verstimmte, verärgerte Erzbischof Bornewasser fordert ziemlich ultimativ, dass Schönstatt, also das Pater Kentenich, ein unterwürfig formuliertes Einladungsschreiben für diese Studienkommission schreibt. Pater Kentenich auch, er ist zur damaligen Zeit in Südamerika, schreibt an Erzbischof Bornewasser am 13. Februar, sollte es der guten Sache dienlich sein, so ersuche ich Exzellenz, einen Vertrauensmann mit dem Auftrag nach Schönstatt zu entsenden, an Ort und Stelle das ganze Werk zu studieren. Das entscheidende Wort in diesem Satz ist das letzte, studieren. Es geht um die Einrichtung der Studienkommission. Die Bischöfe mögen Schönstatt studieren. Da schreibt Pater Kentenich am 13. Februar von Südamerika aus. Die Post dauert mindestens 2 Wochen, aber das ist für Trier sozusagen zu lange, denn am 14. Februar, ohne Kenntnis dieses Briefes von Pater Kentenich, schreibt der Generalvikar von Meurers und kündigt völlig unerwartet an, dass es nicht zu einer Studienkommission kommt, sondern zu einer bischöflichen Visitation. Und zwar innerhalb von 5 Tagen. Ich zitiere den Brief in seiner vollen Länge. Er besteht nämlich nur aus zwei Sätzen. Schauen Sie sich dieses Dokument an. Ja, also die Anschrift an die Leitung der Apostolischen Bewegung zu Händen des hochwürdigen Herrn Pater Mühlbeiers, SAC, fallen da am Rhein, Exerzitienhaus Schönstatt. Und keine Anrede, keine Höflichkeitsform, nichts, sondern es wird einfach dekretiert: Seine Exzellenz, der hochwürdigste Herr Erzbischof, hat den hochwürdigen Herrn Weihbischof Dr. Stein mit der kanonischen Visitation der einzelnen Gliederungen des Schönstattwerks beauftragt. Der hochwürdigste Herr Visitator wird am Samstag, den 19.02.1949, gegen Mittag Bundesheim Schönstatt eintreffen und etwa eine Woche dort bleiben, gezeichnet von Meurers. Merken Sie, wie schroff das ist. Merken Sie, wie unglaublich die Verstimmung in Trier sein muss. Ein Ausdruck dieser Verstimmung ist dieses Dokument. Ja, keine Anrede, nichts, sehr verehrter Herr Pater Mühlbeier oder hochwürdigster Mitbruder, nichts, nichts, zack. Es wird einfach gesagt, zack. So, und dieser Brief wird am 14. Februar, das ist ein Montag, diktiert. Wenn er noch am selben Tag in die Post gekommen ist, ist er frühestens am 15., am Dienstag in Schönstatt, vielleicht aber auch erst am Mittwoch. Und am Samstag derselben Woche kommt der Visitator. Und das ändert die gesamte Perspektive. Heute gibt es dieses Modewort, das ist ein Game Changer. Plötzlich wird nicht mehr von Studienkommissionen besprochen, wo man sozusagen auf Augenhöhe miteinander diskutiert, sondern es ist eine hierarchisch angeordnete bischöfliche Visitation, kanonische Visitation durchgeführt, die nach Art eines Inquisitionsverfahrens abläuft in der vorkonziliaren Kirche. Das heißt, der Vertreter des Ortsbischofs, der Weihbischof, hat alles Recht, durch peinliche Befragung sich die Informationen zu verschaffen, die er haben will. Dieses Dokument vom 14. Februar ist der Ausdruck dafür, dass plötzlich Trier einen Konfrontationskurs mit Schönstatt fährt. Und der Weihbischof Stein, der ja bis dahin ein Schönstattfreund und ein Gründerfreund gewesen ist, bekommt nun diese undankbare Aufgabe, er muss diese Visitation durchführen. Das tut er auch. Er tut es auch im Selbstbewusstsein, dass er als Weihbischof die gesamte kirchliche Hierarchie repräsentiert. Das geht aus vielen seiner Äußerungen hervor, auch aus dem Einleitungsvortrag, auch aus dem Schlussvortrag und letztlich aus den verschiedenen Dokumenten im Anschluss an die Visitation. Und hier kommt es zu einer zweiten verhängnisvollen, wirklich verhängnisvollen Konstellation. Pater Kentenich schreibt am 15. Februar an Pater Menningen. Zu diesem Zeitpunkt weiß Pater Kentenich noch gar nicht, dass es nicht eine Studienkommission gibt, sondern eine Visitation, weil die Post eben mindestens zwei Wochen von Südamerika nach Deutschland und von Deutschland nach Südamerika braucht. Ja, Pater Kentenich ist nicht informiert. Er denkt, naja, ich habe jetzt die Einladung zur Studienkommission an Wasser geschrieben. Es wird Studienkommission geben. In diesem Sein schreibt Pater Kentenich an Alex Menningen. Ich zitiere daraus: Die Unterlagen, die sich ihm, nämlich dem Weihbischof Stein, die ich ihm schicken ließ, waren so ausgewählt, dass ihm von allen wesentlichen Strömungen der Ansatzpunkt zur Verfügung gestellt wurde. Wie weit er ging, sollte ein von der göttlichen, andererseits von der Klugheit sowohl der Schwestern als auch des Vaters abhängig gemacht werden. Es war nicht meine Absicht, einzuweihen in die neuesten Strömungen. Ich rechnete aber damit, dass ich in irgendeiner Weise ihnen begegnete. Im letzten Fall hielt ich es für selbstverständlich, dass Rede und Antwort stehen. Sie müssen sich vorstellen, Pater Kentenich geht in diesem Brief immer noch von der Studienkommission aus. Deswegen hat er Weihbischof Material geschickt. Mal das in die wesentlichsten Ideengänge einführt, aber der Weihbischof soll sozusagen selber auf manches kommen. In letzter Zeit, und da geht es um die Vaterströmung, um die Vaterakte, neu aufgetaucht ist. Wenn er darauf stößt, erwartet Pater Kentenich, dass man ihm selbstverständlich rückhaltlos Rede und Antwort steht. Am 15.02. an Pater Menningen ab und Pater Kentenich, ich habe ja nichts zu verbergen, ich schicke eine Kopie dieses direkt an Weihbischof Stein, damit klar ist, ich spiele mit offenen Karten. Eine Kopie geht ein am 9.3. Und jetzt passiert etwas Blödes, wirklich Blödes. Pater Menningen hat merkt, der ist nicht unwichtig für den Weihbischofsstab. Da stehen Sachen drin, die dazu angetan sind, dass Weihbischof Stein versteht, warum Pater Kentenich so und so gehandelt hat. Deswegen lässt Pater eine Abschrift dieses Briefs anfertigen, aber er streicht die entscheidenden Passagen. Der Brief, den er als Abschrift an Weihbischof Stein weitergeht, lautet ab dem zweiten Satz: Wie weit er, also Stein, im Einzelnen den Ideengängen nachging, sollte von der göttlichen Vorsehung abhängig gemacht werden. Rechnete aber damit, dass er in irgendeiner Weise ihnen begegnete. Im letzten Fall hielt ich es für selbstverständlich, dass man ihm Rede und Antwort steht. Weihbischof Stein, diese Abschrift vom Pater Kentenich mit der Auslassung, und er hat die Originalabschrift vom Pater Kentenich ohne die Auslassung, und plötzlich stellt er fest, verdeckten Karten gespielt. Hier werden Sachen, die ich eigentlich wissen müsste, rausgestrichen. Und das bringt ihn kolossal auf. Das schreibt er auch wörtlich. Es gibt von ihm den Visitationsbericht und es gibt seinen privaten Visitationsbericht. Beide sind inzwischen veröffentlicht hier im ersten Band der Studienausgabe. In seinem privaten, viel ausführlicheren Visitationsbericht, als es der offizielle ist, schreibt Stein, das ist in der Studienausgabe Seite 80 bis 81, abschließen möchte ich meinen Bericht mit der Erwähnung einer schweren Enttäuschung. Und dann zählt er das auf, dass hier erstens Pater Kentenich ihm etwas vorenthalten hat und zweitens Pater Menningen diese Stelle aus dem Brief rausgestrichen hat, damit er nicht drauf kommt, dass ihm was vorenthalten wurde. Ja? Das ist eine schwere Enttäuschung. Und der private Abschlussbericht von Stein endet dann: Man wird auf einen erbitterten Kampf mit Pater Kentenich gefasst sein müssen. Und da hat er recht. Ja? Ein erbitterter Kampf. Und jetzt haben wir gesehen, wie plötzlich das Blatt sich gewendet hat. Ja? Aus dem Schönstatt-Freund und dem wirklich Vertrauten von Pater Kentenich wird jemand, der sagt, das wird ein erbitterter Kampf. Und so ist es dann leider auch gekommen. Das ist die Vorgeschichte, die man ein bisschen im Blick haben muss, um Epistola per Longa zu verstehen. Es kommt dann die Visitation mit all den bekannten Folgerungen. Und Pater Kentenich wird der Visitationsbericht zugeschickt mit der Aufforderung, er möge Stellung dazu nehmen. Pater Kentenich macht das. Also erstens, er ist zunächst überrascht, dass nicht die Studienkommission eingesetzt worden ist, sondern dass es eine bischöfliche Visitation gab. Er ist überrascht darüber, dass der als Verbündete empfundene Visitator plötzlich in relativ schroffen Worten auch Kritik an Schönstatt und an der Stellung Pater Kentenichs innerhalb des Schönstattwerkes übt. und er merkt, dass hier offensichtlich zwei unterschiedliche Geisteshaltungen aufeinanderstoßen. Einander stehen, heißt es in der ersten Lieferung, wie Feuer und Wasser, wie Tugend und Laster. Und es ist völlig klar, auf der Seite der Tugend steht Schönstatt, auf der Seite des Lasters derjenige, der diesen Visitationsbericht abgeschickt hat. Weil es hier um grundlegendste Fragen geht, aus Sicht Pater Kentnichs, nimmt er sich wirklich Zeit, in unglaublich ausführlicher Weise auf die Vorwürfe des Visitationsberichtes zu antworten. Insgesamt verfasst er 5 Lieferungen und ist eigentlich immer noch nicht am Ende. Aber nach der 5. Lieferung wird ihm bedeutet, er solle bitte, also von Trier, der Erzbischof Bornewasser schreibt ihm, er möge bitte aufhören, lange Ausführungen zu schreiben, es sei jetzt mal genug. Und deswegen, statt der angekündigten 6. Lieferung, gibt es einen Brief an Erzbischof Bornewasser vom 9. August 1949, der sozusagen den Abschluss der Epistola per Longa darstellt. Dieser Brief gehört nicht mehr im eigenen Sinne zur Epistola per Longa, sondern ist ein Brief, der direkt als Privatbrief an den Erzbischof gerichtet ist, aber sachlich ist es der Schlussstein des ganzen Vorgangs. Außerdem sind in diesem Gesamtzusammenhang etwa 200 weitere briefliche Äußerungen von Pater Kentnich, von Weihbischof Stein, von Pater Menningen und vielen anderen Akteuren von Belang. Und mein Kollege Manfred Gerwing und ich, die volle Aufgabe von der internationalen Forschungsgruppe, dass wir diese Epistola per Longa nach den Grundsätzen der historisch-kritischen Editionsphilologie herausgeben. Das heißt, dass wir versuchen, den korrekten Text herzustellen, dazu gleich mehr, und dass wir versuchen, in ungefähr 800 Fußnoten die Quellenangaben die Quellen nachzuweisen oder die Anspielungen, die da drin stehen, zu erläutern, damit dieses wirklich schwer zu lesende, sperrige Dokument überhaupt verstehbar wird. Hat jeder von Ihnen mal möglicherweise in dieser Moria-Ausgabe, das ist die in Schönstatt gängigste, aber es gibt auch zahlreiche andere Ausgaben, diesen Text gelesen. Es ist wirklich ein überlanger Brief, also eine Epistola per longa, nicht nur longa, sondern per longa, sie ist überlang. Und Pater Kentnich hat tatsächlich von Anfang an eine ziemlich stimmige Systematik, was er alles ansprechen möchte. Und während der ersten beiden Lieferungen hält er die auch peinlich genau durch. Das fängt damit an, dass er sagt, ja, es geht in der Visitation um das Problem Schönstatt. Und das kann man, das hat eine dogmatische Seite, eine juristische, eine organisatorisch-seelsorgerliche und eine pädagogische. Die Visitation hat ergeben, dogmatisch sind wir rechtgläubig, juristisch ist das kein Problem, dadurch, dass die Säkularinstitute jetzt als des geweihten Lebens anerkannt sind, organisatorisch seelsorglich, also wie kann Schönstatt in die reguläre Pfarrseelsorge oder im Bistum eingebaut werden, das lässt sich leicht lösen. Aber das, woran die Geister sich scheiden, ist eben die pädagogische Seite Schönstatts. Und da möchte er über Grundauffassungen, Grundforderungen und Grundfolgerungen sprechen. Tatsächlich kommt er in den ersten beiden Lieferungen nicht auf Folgerungen und Forderungen. In den Lieferungen 3 bis 5, wo er dann immer mehr unter Zeitdruck steht, er muss gleichzeitig in Brasilien, in Chile, in Argentinien Exerzitien halten, hat er relativ wenig Zeit. Er schafft es nicht mehr, diese angekündigte Gesamtgliederung tatsächlich vollständig auszuarbeiten, sondern de facto das, was wir heute haben, ist, dass er bei den religionspädagogischen Grundauffassungen im Wesentlichen stehen bleibt. Die Religionspädagogik-Grundauffassung, da macht er nochmal eine Zweiteilung, da geht es um die Zielsetzung seiner Religionspädagogik, neuer Mensch in neuer Gemeinschaft, und die um die Methode, die methodische in der zweiten Lieferung. Die Zielsetzung, vollkommener Gehorsam, der als Tat, als dann werden Gründe für die Wichtigkeit des vollkommenen Gehorsams benannt und schließlich bei den Tatsachen heißt es, wir künden den vollkommenen Gehorsam, wir fordern ihn, wir leben ihn, und das gliedert sich dann immer weiter auf. Ja. Bei den Gründen ist es vor allem der Säkularcharakter Schönstatts. Also Schönstatt möchte in einer sich stark säkularisierten Welt ein Bollwerk des Glaubens sein. Und da spricht er über den ausgeprägten, den originellen und den zeitgemäßen Säkularcharakter. Und bei den Schwierigkeiten identifiziert er natürlich sofort die Stellung des Hauptes, also seine eigene Stellung innerhalb des Schönstattwerkes, aber insbesondere innerhalb der Gemeinschaft der Marienschwestern, und gibt auf der einen Seite eine positive Antwort, warum das so sein soll, eine negative Antwort, warum der Weihbischof ihn missverstand. Das so ein bisschen zur Gesamtgliederung. Ab der dritten Lieferung verlässt er diese systematische Einteilung und versucht, die Themen, die ihm noch am Herzen sind, die er unbedingt abhandeln will, mehr oder weniger ohne sie in diesen gesamtsystematischen Zusammenhang einzuordnen, abzuhandeln. Wenn ich noch Zeit habe, darf ich noch ein bisschen was sagen? Oder wie, ich weiß nicht, wie, wollen Sie erstmal Zwischenfragen stellen?
Ja, vielleicht wäre gar nicht schlecht. Ich weiß nicht. Gibt es hier schon Fragen, Verständnisfragen, was einem selber jetzt gerade so bewegt, wenn man das hört?
Ja, ich sehe, da ist Frau Much. Aber ich bin ja gar nicht die Moderatorin, Entschuldigung.
Ja, bitte, Ulrike. Jetzt also,
wenn ich das richtig gesehen habe, das hat mich jetzt etwas erstaunt. Angekündigt war, dass der Visitator ungefähr eine Woche in Schönstatt bleibt. Er kam am 19. und hat seinen Bericht am 23. Februar schon geschrieben. Das heißt, er hat nicht mal 4 Tage damit zugebracht. Das ist ja schon sehr schnell.
Die Visitation ging in der Tat schneller als erwartet. Weihbischof Stein, war sich von vornherein klar, er kann nicht alle Marien, also der Punkt letztendlich, das, was ihn am meisten interessierte, war die Marienschwestern und ihr Verhältnis zu Pater Kentrich, diese ominösen Vaterakt-Sachen, das hat ihn beunruhigt. Er hat natürlich mit den Leitern der Zentrale gesprochen, das sind Palutinerpatres gewesen, also Pater Mühlmeier zum Beispiel. Aber was ihn wirklich interessiert hat, waren die Marienschwestern. Und da war ihm klar, ich kann gar nicht die Marienschwestern befragen, sondern ich befrage die Leiter, ich befrage die Bewegungsschwestern, ich befrage Einzelne, die mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip ausgesucht werden. Es darf jede Marienschwester, die etwas auf dem Herzen hat, zu mir kommen. Und so hat er innerhalb wirklich ganz kurzer Zeit diese Visitation durchgezogen. Ja, man könnte jetzt ein bisschen sarkastisch sagen, naja, und genau so sehen die Ergebnisse dann auch aus. Wenn man wie unecht lange sich die päpstliche Visitation durch Sebastian Tromp hingezogen hat, ja, dann stellt man, ja, eine Visitation kann ganz kurz oder ganz lang sein.
Gut, vielen Dank, Bärbel. Ich sehe auch noch, dass du eine Frage hast. Ja,
und zwar meine Frage ist, warum hat Pater Menningen diesen Brief geändert, also da die ein oder zwei Sätze weggelassen? Ja. Und das dann nochmal weitergeleitet. Das war doch ein also, vom Pater Kentenich selbst.
Ja, aber ich glaube, Pater Menningen wusste nicht, dass Pater Kentenich schon eine Abschrift an Weihbischof Stein geschickt hat. Aha. Denn sonst macht das gar keinen Sinn, weil er hat damit wirklich eine Lawine ausgelöst. Man kann es ja vermuten, ja, ich denke. Pater Menningen hat diesen Brief gesehen, hat gesagt, da steht Wichtiges drin, was für die Einordnung für den Weihbischof interessant ist, damit er ein bisschen versteht, wie Pater Kente nicht handelt. Aber da sind auch diese zwei gefährlichen Sätze drin. Ich mache eine Abschrift, die zwei gefährlichen Sätze raus und gebe es dem Visitator. Nicht wissen, dass Pater Kente nicht eine vollständige Abschrift dahin gegeben hat. Ja. Im Nachhinein muss man sagen, dass, also aus heutiger Sicht, es ist eine Dummheit gewesen. Es ist richtig dumm gelaufen, blöd gelaufen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn wir vorsehungsgläubig denken, und so wie Pater Kente nicht in der Epistola per Longa ja immer ausführt, hinter allem Geschehen stehen sozusagen auch noch überirdische Mächte. Und es gibt die Mächte des Guten und es gibt die Mächte des Bösen. Dann fällt es einem vielleicht nicht ganz so schwer zu denken, dass möglicherweise hier auch Mächte mitgewirkt haben, die nicht nur irdisch gewesen sind.
Mhm. Gut, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich vorschlagen, Herr Professor Söder, dass Sie vielleicht noch mal so 10 Minuten weitermachen, dass wir dann ja in den Ausstoß kommen. Reicht es Ihnen von der Zeit soweit?
Ja. Ich kann jederzeit auch hören. Wenn ich jetzt ein bisschen... Also in meine Lieblingssache eintauche, nämlich die Geheimnisse der Editionsphilologie, will ich Sie nicht langweilen. Der Text, den wir in Schönstatt kennen, das ist im Wesentlichen der Text, den Pater Kentenich für sein eigenes Archiv hat abschreiben lassen. Das ist das Handexemplar Pater Kentenichs. Das findet sich als Originalabschreibung. Schönstatt. Das heißt, er hat das abschreiben lassen von dem Original, was er nach Trier geschickt hat. Das Original bezeichnen wir mit dem Buchstaben T, das ist das Trierer Original, was heute im Bistumsarchiv ist und wo Trier sich über ein Jahr lang gewunden hat, dass wir keinen Zugang dazu bekommen. Und es wird auch gleich klar, warum nicht. Und dann gibt es noch eine zweite Abschrift, nämlich eine Abschrift, die vom Trierer Original gemacht worden ist für das Archiv der Glaubenskongregation oder des Heiligen Offiziums, wie es damals noch hieß. Das ist im Vatikan, im Archiv des Heiligen Offiziums. Das haben wir ohne Probleme von den vatikanischen Behörden, also die Scans ausgehändigt bekommen. Sodass wir also drei Texte haben. Eins ist der Urtext und zwei davon abgelehnt. Und das, was wir in Schönstatt kannten, geht alles auf H, das Handexemplar Pater Kentenichs zurück. Wir hatten keine Ahnung, ob H eine treue Abschrift von T ist und wir hatten keine Ahnung, was in den Archiven des Vatikans liegt. Es gibt also eine Schönstatt-interne Überlieferung, das ist das, was von H abgeleitet wird und dazu gehört dann unter anderem eben diese Mori. Es gibt die kirchenamtliche Überlieferung in Trier und in Rom und die hat es in sich. Da gibt es nämlich jetzt Entdeckungen zu machen, die haben uns aufhorchen lassen. Wenn wir das Original aus Trier anschauen, dann stellen wir fest, es zeigt zwei Schichten von Benutzerspuren. Also jemand hat, oder vielleicht auch zwei Personen, mit zwei Durchgängen dieses Exemplar durchgearbeitet, und zwar sehr genau durchgearbeitet. Einmal mit einem groben Farbstift Unterstreichungen gemacht oder Anstreichungen oder Ausrufezeichen, Fragezeichen an den Rand gemacht. Und dann gibt es eine zweite Schicht, eine Person, da haben wir keine Ahnung, ob es dieselbe ist oder eine andere. Eine Person hat kritische Kommentare dazu geschrieben. Und diese Person muss ein sachkundiger Leser gewesen sein, denn die Kommentare geben zu erkennen, dass er sehr genau, sehr detailliertes Wissen hat über die Vorgänge der Visitation. Diese zweite Bearbeitungsschicht ist mit Tinte ausgeführt in einer sehr gut lesbaren Handschrift. Ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht von diesen kritischen Kommentaren. Das sind für uns die wichtigen. Ja. Da steht zum Beispiel auf Seite 151 Vorwand, Ausrufezeichen. Ja. Oder auf Seite 153 lesen wir zu diesem ganzen Abschnitt: Die Praxis ist von der Theorie sehr verschieden. Ja, das heißt, hier wird insinuiert, Pater Kentenich erzählt was über die Theorie, aber wie ich es in der Praxis erlebt habe, ist was ganz anderes. Oder auf Seite 150, das fängt an mit einer kleinen lateinischen Feststellung, petto probationem, also ich fordere einen Beweis. Solange Stellung und Einfluss des Hauptes nicht durch Satzungen eindeutig und klar umgrenzt und festgesetzt ist, muss diese Behauptung bezweifelt werden. Und so gibt es ungefähr 60 Kommentare am Rand, zwischen den Zeilen, zwischen den Absätzen, und die sind alle in diesem kritischen Duktus gehalten. Und jetzt war für uns die wirklich große Entdeckung, also wir wussten nicht, dass es diese Kommentare im Trierer Original gab. Die große Entdeckung war, genau dieselben Kommentare stehen auch in der vatikanischen Abschrift. Und schauen Sie sich die Handschrift an, es ist dieselbe Handschrift. Also es ist dieselbe Person. Man kann das hier sehr gut sehen, wenn Sie bei Vorwand, also Trier 151, Vorwand, das D am Ende anschauen und in das vatikanische Exemplar 116 schauen, es ist genau dieses D mit einem Ringelschwänzchen am Ende. Ja? Und so für alle anderen habe ich das jetzt auch hier aufgerufen. Also wir können sagen, es ist mit Sicherheit dieselbe Person, die das Trierer Original kritisch durchgearbeitet hat und die eigenen kritischen Anmerkungen in das vatikanische Exemplar eingetragen hat. Und Schriftvergleiche haben eindeutig ergeben, es ist die Handschrift von Weihbischof Stein. Weihbischof Stein hat dafür gesorgt, dass in Rom die Epistola per Longa nicht vorbehaltlos gelesen wurde, sondern schon mit seinen kritischen Anmerkungen. Er hat sozusagen in Rom schon vorgearbeitet, dass Rom gegen Pater Kentenich und die Epistola per Longa eingenommen ist. Und er macht das mit einer Akribie, die mir großen Respekt abfordert. Das vatikanische Exemplar ist mit einer Schreibmaschine enger beschrieben. Das heißt, da ist mehr Text auf den Seiten drauf. Deswegen verschieben sich die Seitenzahlen. Das ist dem Bearbeiter, also nennen wir ihn mal Weihbischof Stein, ist klar. Zum Beispiel im Trierer Original schreibt er auf Seite 145, warum wird auf den Seite 142 zitierten Teil des Berichtes nicht eingegangen? Und im vatikanischen Exemplar wiederholt er das nicht einfach, sondern er zählt genau zurück, auf welcher Seite steht denn im vatikanischen Exemplar das, was im Trierer Original auf Seite 142 steht. Und wir lesen im vatikanischen Exemplar Seite 113, warum wird auf den Seite 111 zitierten Teil des Berichtes nicht eingegangen. Und wenn man nachschaut, das, was auf 142 in Trier steht, steht auf Seite 111 im vatikanischen Abschriftsexemplar. Das war für uns eine wahnsinnige Entdeckung, weil auf diese Weise auch verständlich wird, warum von Anfang an Rom letztendlich sich auf die Seite hat ziehen lassen, dass es mit Schönstatt irgendwie nicht, mit rechten Dingen zugeht oder jedenfalls eine kritische Haltung von Anfang an an den Tag gelegt hat. Das wurde dann weiter unterstützt. Weihbischof Stein hat zwei Denkschriften 1950 und 51 nach Rom geschrieben, wo er nochmal bekräftigt, das, was er in dem Abschlussbericht der Visitation geschrieben hat, ist noch viel schlimmer geworden und er klagt Pater Kentenich ausdrücklich in diesen beiden Denkschriften bei der Kongregation für die Glaubensbehörde an. Sodass wir auf der Seite sehen, zumindest in diesem Zeitabschnitt, dass Weihbischof Stein alles unternommen hat, damit Rom, die Glaubensbehörde, aber letztendlich auch der Papst gegen Schönstatt und Pater Kentenich eingenommen worden sind. Wenn man sich dann anschaut, wie die Geschichte weitergeht, 1965 kommt Pater Kentenich zurück. Er besucht unter anderem den Trierer Bischof. Und inzwischen ist ja der Weihbischof Stein zum Trierer Bischof gemacht worden. Und es kommt da zu einer Art von Aussöhnung, ist vielleicht zu viel. Aber man trinkt ein Glas Sekt miteinander und scherzt. Pater Kentenich sagt, ja, ich habe ihm damals schon ziemlich viel zugemutet. Und Bischof Stein, also es gibt ein Protokoll von dieser Begegnung und Bischof Stein antwortet, ja, aber ich Ihnen nicht weniger. Da gibt es so eine Art Aussöhnung und letztlich ist es dann Bischof Stein, der Pater Kentenich 1968 beerdigt. Ja. Also es ist ein Kampf, der ganz unterschiedliche Ebenen hat. Bischof Stein zunächst als Schönstatt-Freund, als Freund Pater Kentenichs, wird hineingezogen in die kirchenpolitische Auseinandersetzung, die Verärgerung Triers über die Anerkennung der Marienschwestern durch den Heiligen Stuhl. Und plötzlich wendet sich das Blatt und man merkt, es wird hier wirklich aus einem Freund ein erbitterter Gegner. Und so endet ja sein persönlicher Abschlussbericht der Visitation. Wir werden erbitterte Kämpfe auszufechten haben. So, das überspringe ich mal. Ich möchte schließen mit einem Zitat, was mir wichtig, also ist für mich eines der schönsten Zitate aus der Epistula per Longa. Ich habe es eben hier tatsächlich im Trierer, also kopiert aus dem Trierer Original. Da heißt es, wir haben die Zeit immer nicht nur als Zusammenbruch aufgefasst, sondern auch als Aufbruch, nicht nur als Katastrophe und Ende, sondern auch als Übergang zu einer neuen Welt mit geheimen Wachstumsgesetzen, als Aufgang zu einem hellen, neuen Morgenrot, zu einer neuen Zeit, zu neuen Siegen der Braut Christi seiner Kirche. Alles Gären und Brodeln deuteten wir als Gestaltwandel des Gottesreiches hier auf Erden. Für mich ist das ein Zitat, was mir sehr am Herzen liegt und was für mich eine Leitlinie ist, jetzt in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen. Es geht nämlich letztendlich darum, in den Zusammenbrüchen und in den Angriffen eine göttliche Initiative dahinter zu sehen, dass da ein neues Morgenrot kommt, dass es sich hier um einen Gestaltwandel des Gottesreiches handelt. Vielleicht auch einen Gestaltwandel des Schönstattreiches, ja. Aber ich habe diese optimistische Perspektive, dass letztendlich dieser Frontalangriff, der seit 2 Jahren gegen Pater Kentenich und gegen Schönstatt gefahren wird, dass der letztlich dazu führt, dass der Gestaltwandel des Gottesreiches stärker zum Vorschein kommt. So, soweit mein Impuls. Ich würde mich auf alle Fragen freuen. Es gibt keine peinlichen Fragen. Ich hoffe, dass ich keine peinlichen Antworten gebe. Ich stehe zu allem zur Verfügung.
Gut, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Söder, für die lebendige Darstellung und Darlegung der Epistula per Longa. Also ich habe den Eindruck, jetzt wäre es ganz gut, wenn man miteinander ins Gespräch käme. Von daher, bitte, schön, dass Sie auch dazu einladen. Es gibt keine Fragen, die man nicht stellen darf. So, Magdalena, du meldest dich. Schön. Musst dich noch freischalten, du bist noch stumm.
Also mich interessiert nochmal, weswegen das Bistum Trier sich sehr schwer getan hat, dieses Dokument zur Verfügung zu stellen. Das ist für mich nicht verständlich.
Also ich kann da natürlich nur eine Vermutung anstellen, weil man erfährt aus Trier keine Hintergründe. Trier ist da sehr peinlich. Aber meine Vermutung ist, die Trierer wussten ja ganz genau, dass ihr Original mit diesen kritischen Kommentaren von Weihbischof Stein verziert worden ist und dass diese kritischen Kommentare eins zu eins in das vatikanische Exemplar eingetragen wurden. Und damit ist ja ein Tatsachenbeweis erbracht, dass Trier von Anfang an versucht hat, den Heiligen Stuhl, das Heilige Offizium gegen Schönstatt einzunehmen. Ich glaube, das ist denen sehr unangenehm, dass wir das jetzt wissen. Das wäre meine Erklärung.
Vielen Dank. So. Weitere Fragen? Oder auch Verständnisfragen? Also was mir selber persönlich so durch den Kopf geht, ist dieser Wandel des Erzbischofs Stein von dem, ich sage mal, so anfänglichen Freund auf Schönstattversteher, ja, da hat sie mir auch gesagt, Pater Kennedy, ich hatte da auch so den Eindruck, es könnte ein Bischof sein, der einfach die Pädagogik, die Welt Schönstatts auch in die Bischofskonferenz tragen könnte, ja, und somit ein Sprecher für Schönstatt werden könnte. Und dann diese, ja, ich sage mal, mir persönliche Verletzung, ja, das war ja wirklich ein, ja, persönlicher Angriff auch, so dieser Wandel und dann zum Schluss wieder ein Wandel, ja.
Ja.
Kann man sich das in irgendeiner Form erklären? Oder wie würde Sie es deuten?
Ich glaube, also ich habe Bischof Stein nicht mehr persönlich kennengelernt, aber die Leute, die ihn kannten, also ich habe ja mit Manfred Gerwing die Edition gemacht und ich habe viel mit Leuten, die aus dem älteren Schönstatt sind, gesprochen. Diejenigen, die ihn kannten, die beschreiben ihn als einen Mann, der hin und her gerissen war oder vielleicht sogar zerrissen war zwischen dem, was er persönlich als Mensch empfunden hat. Da muss er sehr einfühlsam, verständnisvoll und klug gewesen sein und dem, was er meinte, was seines bischöflichen Amtes und seine bischöflichen Pflichten sind. Und er hat beides nicht zusammengebracht und hat sich dann auf das bischöfliche Amt konzentriert und meinte, hier ist ein Angriff, also Pater Kentenich nimmt die kirchliche Hierarchie nicht ernst. Im Gegenteil, er verhöhnt uns, indem er uns sozusagen Material unterschlägt. Und das kann er als Visitator, als Weihbischof, so nur als Angriff auf das bischöfliche Amt, auf die Hierarchie der Kirche insgesamt ansehen. So würde ich mir das erklären. Und alle persönlichen Beziehungen, alle freundschaftlichen Empfindungen treten dann hinter dieser Perspektive zurück.
Ja, danke. Ulrike?
Weiß man, ob der Herr Pater mit dem Pater Menningen da nochmal drüber gesprochen hat, dass er diese Abschrift nur in Teilen weitergegeben hat?
Also keiner der alten Schönstatt-Paters konnte mir darüber etwas sagen. Von daher weiß ich es nicht und die Älteren, also was weiß ich, Pater Nöten, Pater Hug und so, die mit am längsten dabei sind, die wussten es auch nicht, aber die nehmen es schon an. Denn es ist ja wirklich der kleine Stein, der eine Lawine ins Rollen gebracht hat. Und es wäre ungewöhnlich, gerade bei dem engen Vertrauensverhältnis, was Pater Kentenich zu Pater Menningen hatte, wenn das nicht nochmal angesprochen worden wäre. Aber also ich weiß es nicht und die älteren Patres wissen es auch nicht. Worüber ich gar nichts gesagt habe, ist, was jetzt in dem Buch von Frau von Teuffenbach steht. Also, die gesamte bischöfliche Visitation hat keinerlei Beanstandung der persönlichen Integrität Pater Kentenichs ergeben. Und da gab es Leute, die haben versucht, Pater Kentenich anzuschwärzen. Es gab mindestens zwei Marienschwestern, die einen persönlichen Groll auf Pater Kentenich hatten und die sowohl in Trier bei Weihbischof Stein vorstellig geworden sind, als auch mehrfach ihn während der Visitation auf seinem Zimmer besucht haben und haben versucht, Pater Kentenich anzuschwärzen. An der Stelle war Stein völlig klar, das ist zu vernachlässigen, das ist nicht ernst zu nehmen. Hier sind Leute persönlich enttäuscht oder die wollen eine offene Rechnung begleichen und wollen Pater Kentenich dann anschwärzen. Da, also die bischöfliche Visitation kommt zu dem Ergebnis, dass hier Pater Kentenich über jeden Verdacht einer moralischen Grenzverletzung erhaben ist. Das ist nicht der Punkt, der letztendlich Stein aufregt, sondern es regt ihn auf, dass Pater Kentenich so freimütig ihm, einem Vertreter der Hierarchie, gegenübersteht. Und es regt ihn auf, dass Pater Kentenich so eine starke Stellung innerhalb der Marienschwestern und innerhalb des gesamten Schönstattwerkes hat. Aber das ist völlig frei von irgendwelchen Anmutungen, da könnte es eine moralische Grenzverletzung gegeben haben. Völlig frei. Und das, obwohl es diese Anklagen gegeben hat von zwei Marienschwestern.
Alicia?
Ja, das ist interessant, was Sie zuletzt gesagt haben. Die Frau von Teuffenbach hat praktisch das Ganze verlagert, die Thematik verlagert auf die moralische Verletzung der moralischen Integrität. Und wie sehen Sie das, gerade diese Verschiebung des Themas?
Also
auf dem Hintergrund der ganzen Situation in der Kirche.
Ja. Erstens. Die Ankündigung von Frau von Teuffenbach vom 2. Juli 2020, sie hätte in den Vatikanischen Archiven neues, belastendes Material gefunden, stimmt in gar keiner Weise. Alles, was in diesem Buch steht, ist aus dem Archiv der Palutiner in Limburg. Es gibt nicht, also das ist nur sozusagen der Eyecatcher, man will sich damit wichtig machen. Jetzt sind die Vatikanischen Geheimarchive geöffnet und ich habe da Zugang und da habe ich wahnsinnige Dinge gefunden. Nichts hat sie gefunden, gar nichts. Wir sind auch in diesen Archiven gewesen. Pater Aguirre kennt dieses Archiv wie kaum ein zweiter. Es gibt nach unserem Kenntnisstand heute die Akten, die bis jetzt zugänglich sind, das geht ja immer jahrzehnteweise, also Regierungsjahren von Päpsten, die Akten, die heute zugänglich sind, liefern keinerlei belastendes Material, sondern alles, was Frau von Teuffenbach hat, hat sie aus dem Archiv der Palutiner in Limburg. Und das, was wir aus diesem Archiv kennen, ist, dass bestimmte damalige Palutiner, denen war es ein Graus, dass Pater Kentenich diese starke Stellung hat. Die wollten Schönstatt lieber als die Außenorganisation, das Außenwerk der Palutiner haben, aber nicht diese Eigenspiritualität oder dieses eigentliche Schönstatt als eine eigene Gründung jenseits von der Idee Vinzenz Palottis. Und diese Palutiner, das lässt sie, wir haben die Dokumente und die werden im Laufe der Zeit auch veröffentlicht, diese Palutiner haben einige Marienschwestern A unter Druck gesetzt, Pater Kentenich moralisch anzuschwärzen. Und sie haben sogar bis in die Formulierungen hinein ihnen vor also etwas vorgeschrieben, also Formulierung, Vorformulierung gegeben, was sie an den Visitator Tromp, also die zweite Visitation, geben sollten. Aber die eigentliche Frage war ja, wie diese Verschiebung von einer Visitation, wo es um die Fragestellung des Gründers innerhalb der Gründung geht, hin zu moralischen Fragen geht. Ja, wir haben natürlich heute in der Kirche die riesige Situation natürlich mit den ganzen Missbrauchsskandalen. Und dementsprechend war das für Frau von Teuffenbach sicher der entscheidende Angelpunkt, an dem sie das aufhängen konnte. Noch dazu, wenn man ein bisschen ihren Hintergrund kennt, sie hat eine starke Nähe zu den Legionären Christi, war und ist noch Dozentin an der Universität der Legionäre Christi, und die Legionäre haben ja eben auch mit ihrem Gründer, der tatsächlich verurteilt worden ist wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, haben sie dieses Problem. Und ich vermute, das ist auch eine persönliche Wunde bei Frau von Teuffenbach, die dazu geführt hat, ihren Rachefeldzug gegen Schönstatt zu führen.
Ja, Ulrike, danke.
Also es sind ja die Legionäre, die da ihre Geschichte so ein bisschen aufräumen mussten, aber es gibt fast keine neuere geistliche Gemeinschaft. Bei den Gemeinschaft der Seligpreisungen ist es genauso. Es gibt keine neuere Gemeinschaft, bei der nicht bisher irgendwas ans Tageslicht gekommen ist jetzt in letzter Zeit. Also war für mich auch nur eine Frage der Zeit, wann die Frage auch an Schönstatt gerichtet wird.
Ja, ja. Von daher, ja, es ist in der Tat natürlich, es passt sozusagen in die gesamte Großwetterlage.
Genie?
In einer Interview hat ja Bernhard Hering, Pate kennt, bin ich zitiert, und sagte, dass er auch einen Auftrag einige Bischöfe aus Deutschland gehabt hat. Pate kennt nicht Stifte oder so etwas überprüfen. Und er sagt, dass er ein Dossier gleichzeitig auch an Papst Paulus den VI. Geschickt hat, weil er wusste, wenn er es an das St. Officium geht, geht es nicht mehr, der Papst wird es nicht erfahren. Ja. Inwiefern hat die Methode, Arbeitsmethode von St. Officium, unser Vater und Gründer, wie sagt man, geschadet?
Sie hat unfassbar geschadet. Und Pater Kentenich ist sich dessen bewusst in dem langen, langen Möhlerbrief, also dem Brief, den Pater Kentenich in den 50er Jahren an den Generaloberen der Palutiner, Möhler, geschrieben hat, kommt die Formulierung vor: Das, was das Heilige Offizium macht, das sind Gestapo-Methoden. Und er hat letztlich recht, denn es ist gegenüber einer solchen Behörde keinerlei ernsthafte Verteidigung möglich. Es werden irgendwelche Bestimmungen und Beschlüsse den Betroffenen seltenst schriftlich ausgehändigt, sondern sie werden vorgelesen und zur Kenntnis gegeben, aber die Betroffenen haben nichts in der Hand. Es wird nicht klar gemacht, was jetzt eigentlich ermittelt wird. Also Sebastian Tromp hat ja in gar keiner Weise erkennen lassen, welche Punkte ihn interessieren, sondern man lässt die Person oder den Untersuchungsgegenstand so lange wie möglich im Dunkeln. Die wissen überhaupt nichts, was sie falsch gemacht haben können. Und dementsprechend kann man sich auch nicht verteidigen. Wenn man keinen Vorwurf kennt, kann man sich auch nicht verteidigen. Und genau das ist die Methode des Heiligen Offiziums in der damaligen Zeit gewesen. Und ja, ich kenne das auch. Bernhard Hering war damals in einer Studienkommission im Auftrag der deutschen Bischöfe. Und ein kluger Mann, der ja selber auch dann in die Mühlen des Heiligen Offiziums geraten ist als Moraltheologe, dem war klar, wenn ich das jetzt sozusagen über den Dienstweg Heiliges Offizium an den Papst richte, dann wird das da oben nicht ankommen. Und genau das hat Pater Kente nicht sehr, sehr großen Schaden zugefügt und Schönstatt insgesamt.
Gertrud?
Ja, mir ist die Frage gekommen, oder schon der Christin, musste denn das Archiv in Limburg der Frau von Teufelberg gestatten, die Dinge anzusehen? Woher wusste sie, dass das in Limburg ist? Ich habe so ein bisschen die Frage, was hat Limburg wirklich jetzt mit diesem ganzen Vorgang zu tun?
Also Frau von Teufenbach hat vor 5 Jahren die Konzilstagebücher von Sebastian Tromp herausgegeben. Tromp war ja, als theologischer Berater am Zweiten Vatikanischen Konzil, hatte ursprünglich die Vorstellung, ich schreibe dem Konzil die Texte vor und dann ist das in 2 Sitzungsperioden abgetan. Er war auch gar kein Freund von dieser Kirchenversammlung. Und das Konzil hat sich ja massiv gegen ihn gestemmt. Er ist ja der ganz große Verlierer des Zweiten Vatikanums gewesen. Und in seinen Konzilstagebüchern, die er auf Lateinisch abgefasst hat, steht doch ziemlich viel, ja auch ziemlich viel Hässliches gegen die einzelnen Teilnehmer des Konzils. Und Frau von Teufenbach hat diese Tromp-Tagebücher herausgegeben und ist dabei über die Arbeit mit den Tromp-Tagebüchern auf die Visitation von Tromp gestoßen und ist dem nachgegangen. Und wie macht man das als Historikerin? Das hätte ich dann auch so, also wenn ich Interesse gehabt hätte, einen großen Skandal aufzubauschen, dann guckt man mal, ja, ist im Vatikan was, da findet sich eigentlich nichts Interessantes, wo könnte denn noch was liegen? Ja, dann ist es irgendwie völlig klar, Limburger Palottiner Archiv, da ist ja der Provinzsitz gewesen, da müssen Akten sein, mutmaßlich müssen da Akten sein. Natürlich muss das Archiv seine Tore nicht öffnen, aber es ist gute Praxis, dass man für wissenschaftliche Zwecke die Archive öffnet. Von daher ist da zunächst, da würde ich jetzt den Palutinern oder den Palutinern, die das Archiv verwalten, keinen Vorwurf machen. Wenn eine Wissenschaftlerin fragt, ob sie im Archiv arbeiten darf, ob man ihr die Akten aus dieser Zeit zu diesem Thema zur Verfügung stellt, dann macht man das normalerweise. Das ist gute wissenschaftliche Praxis. Und Limburg ist sie dann wirklich fündig geworden bei den Sachen, ja, die, wir haben es wahrscheinlich alle gelesen, ja, die sie da lang und breit zitiert.
Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich schaue auch etwas auf die Uhr. Was mir noch so nachgeht, war Ihr Satz ganz am Anfang, dass die Kirche genau drauf schaut, wie wir in Schönstatt mit diesen Ereignissen rund um unseren Vater und Gründer umgehen. Und ich glaube, es liegt einfach an uns und darum dient auch dieser Abend mit Ihnen zusammen, um hier noch einmal einen ganz anderen Einblick und eine ganz andere neue Sichtweise zu bekommen. Wissen ist das eine. Aber ich glaube auch noch einmal so dieses Hineinspüren in unseren Vater und Gründer. Also hineinspüren in seine Situation, wo er damals drin stand und wie er mit allem Herzensengagement seine Familie sozusagen ins Wort gebracht hat, seine Pädagogik, seine Sichtweise und letztendlich, wie auch das letzte Zitat, Ihr Lieblingszitat, wo auch zu meinem Lieblingszitat wird, diese positive Sichtweise in die Zukunft. Also die Kirche Schönstatt hat einen Sendungsauftrag. Und ich glaube, da dient auch dieser Abend hier dann intensiver in diese Geistigkeit unseres Vaters und Mütter hineinzukommen, auch wirklich alles auch in ihrer göttlichen Perspektive zu sehen. Je herausfordernder sie ist, je kritischer ist, umso mehr, ich sage mal, den Willen Gottes da drin zu ertaschen und zu erspüren. Also an dieser Stelle schon von meiner Seite ein herzliches Dankeschön für Ihre Ausführungen und auch, dass wir so frei unsere Fragen stellen konnten Ihnen jetzt an diesem Abend. Ein weiterer Abend folgt ja nächsten Samstag um die gleiche Uhrzeit. Nochmal mit einer ergänzenden Thematik, weiterführenden Thematik der Apologia Vita Mea. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man jetzt nochmal auf die Uhrzeit ausschaut. 21 Uhr wird der Segen vom Urheiligtum uns in Schönstatt erteilt an alle. Und ins Bewusstsein auch zu stellen, dass unser Vater und Gründer vom Urheiligtum aus uns diesen Segen erteilt. Bis heute und darüber hinaus. Und da möchte ich jetzt unsere Bundesleiterin, die Jenny, darum bitten, sozusagen anstelle unseres Vaters und Gründers hier uns den Segen zu schenken.
Wir gehen dann zuerst mal in